Einer der bekanntesten Kirchenväter ist Augustinus von Hippo. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, eins der bekannteren. So sah er wahrscheinlich nicht aus. Als Nordafrikaner mit der Hautfarbe, das ist sehr unwahrscheinlich, aber so wie die Überlieferung die Bilder erhalten hat, ist das eins der bekanntesten. Er lebte im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus. Und ich würde mal sagen, dass er die theologisch-philosophische Diskussion wie kein oder kaum ein anderer Theologe vor oder nach ihm geprägt hat. Das hätte aber niemand erwartet, der nur den jungen Augustinus kannte, sage ich mal. Obwohl er christlich erzogen war, hat er irgendwann im Teenager-, im Jugendalter kein Interesse mehr für den Glauben gehabt. Das war für ihn einfach nicht mehr realitätsnah. Und so kam es, dass er sich immer weiter entfernt hat vom Glauben und seine Erfüllung oder die Erfüllung seines Lebens in allen möglichen anderen Dingen gesucht hat. In der Philosophie, in der Liebe, im Feiern. Und so nahm sein jugendliches Leben seinen Lauf. Später schreibt er dann gerade über diese Zeit, dass er so ein unruhiges Herz in sich gefühlt hat, das ihn zur Suche bewegt hat, eben in diesen verschiedenen Dingen Erfüllung zu finden, aber die Bedürfnisse nicht gestillt wurden. Sein Herz, so hat er es gesagt, seine Bedürfnisse waren scheinbar stärker als sein Wille. Eins der bekanntesten Beispiele aus diesen wilden Jahren, sage ich mal, ist der Birnendiebstahl. Hört sich jetzt irgendwie für die damalige Zeit gar nicht so besonders an. Er mit ein paar anderen Jugendlichen hat aus einem Garten Birnen geklaut. Was aber sehr interessant daran ist, ist, wie er diese Situation für sich reflektiert hat. Er schreibt nämlich später darüber: Ich liebte meine Schuld. Nicht das, wofür ich sündigte, sondern die Sünde selbst. Ich lese es nochmal vor. Ich liebte meine Schuld. Nicht das, wofür ich sündigte, sondern die Sünde selbst. Er hat die Birnen also nicht gestohlen, weil er hungrig war, sondern einfach, weil er Lust daran hatte, die zu klauen. Das hat er verstanden. Und diese und ähnliche Erfahrungen haben Augustinus immer mehr dahin geführt, dass er merkte, er ist schuldig. Er möchte oder weiß, was das Richtige ist, tut aber trotzdem das andere, tut aber trotzdem das Falsche. Das kennen wir auch auf die ein oder andere Weise vielleicht aus unserem Leben. Und so wird ihm seine Unzulänglichkeit immer stärker bewusst. Und er fängt auch als Jugendlicher schon an, richtig darunter zu leiden. Und egal, welche Quelle er anzapft, um dieses Schuldbewusstsein zu lösen oder sich davon zu befreien, nichts davon hilft ihm dabei und er verzweifelt immer mehr. Und wir sehen also auch, dass im Leben der größten Philosophen und Theologen irgendwann die Grenze erreicht ist. Rhetorisch und intellektuell konnte er sicherlich alle Leute seiner Zeit irgendwie in Grund und Boden diskutieren. Aber diese leise innere Stimme in ihm drin, die konnte er durch nichts zum Schweigen bringen. Sie nagte immer weiter an ihm. Und das, was für Denker wie Augustinus gilt, gilt natürlich auch für die allermeisten anderen Menschen. Darum ist es nicht überraschend, dass wir auch in der Bibel Beispiele für so ein Denken, für dieses Problem, sage ich mal, finden. Ganz ähnliche Gedanken finden wir zum Beispiel in einem Psalm, im Psalm 51 von König David. Dort schreibt er: Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Man spürt hier, dass David sich seiner Schuld total bewusst war. Und das ist eine Ähnlichkeit zu Augustinus. Auch beide haben dieses Gefühl gehabt, das Bewusstsein gehabt, dass da etwas nicht gut läuft. Bei David sehen wir zum Beispiel auch in einem anderen Psalm zu demselben Thema, da schreibt er: Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Wie bei Augustinus sehen wir also hier auch bei David, dass ihm seine Schuld bewusst war. Das, was er nicht richtig gemacht hat, das stand ihm vor Augen. Er, und das ist der Unterschied zwischen beiden, hat aber versucht, davor einfach abzuhauen oder die Gedanken einfach nicht zuzulassen, sich dem zu entziehen. Und was das für Folgen hat, das sehen wir hier in diesem Vers. Er leidet darunter, sogar körperlich. Augustinus wusste um seine Schuld, aber er wusste nicht, wo er damit hin soll, wie er sie wieder los wird. Und das war der Unterschied zwischen den beiden. Heute sehen wir, dass es ganz ähnlich ist. Diese innere Stimme in uns, egal wie wir sie nennen, kennen wir. Sie spricht uns manchmal an, ermahnt uns, erinnert uns an Dinge, die vielleicht nicht gut gelaufen sind. Und so hat jeder von uns, da bin ich mir ziemlich sicher, schon eine Strategie entwickelt, wie er mit dieser leisen Stimme in sich umgeht. Die einen, so wie David, lassen diese Gedanken vielleicht gar nicht zu oder versuchen sie immer wieder von sich zu weisen. Andere suchen Lösungen, aber finden sie nicht, so wie Augustinus. Und wieder andere versuchen, dieses Schuldbewusstsein durch Konsum verschiedenster Dinge einfach zu betäuben oder zu überdecken. Und einige durchdenken oder zerlegen diese Gedanken so sehr, dass irgendwie am Ende nichts mehr davon übrig bleibt. Egal wie deine Strategie aussieht, es ist immer dasselbe. Dadurch drehen wir uns nur im Kreis. Wir kommen nicht weiter, denn ein, zwei Tage später sind oft dieselben Gedanken wieder da. Der Prozess beginnt von vorne, wir drehen uns im Kreis, aber kommen nicht weiter. Denn wir übersehen dabei eine wichtige Wahrheit, die Gott in unsere Realität, sage ich mal, hineingelegt hat, schon von Anfang an. Es ist sowas wie ein geistliches Naturgesetz, sage ich mal. Wenn wir anderen Menschen schaden oder auch uns selber schaden, egal, wenn wir etwas tun, was falsch ist, die Bibel nennt es dann Sünde, dann gibt es immer zwei Dimensionen dieser Schuld. Auf der einen Seite ist da das Verhältnis dem anderen gegenüber, dem Menschen gegenüber, den wir geschadet haben. Aber auf der anderen Seite ist da gleichzeitig auch die Dimension Gott gegenüber. Und wenn wir etwas falsch machen, anderen Menschen verletzen, dann ist immer beides da. Und darum spricht David auch in seinem Gebet einen Satz aus, der vielleicht beim ersten Lesen etwas eigenartig wirkt. Er schreibt in Vers 6, nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden, gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Deinen Richterspruch kann niemand tadeln. Und der erste Satz, der ist nicht so ganz leicht aus dem Hebräischen zu übersetzen. Und wenn ihr eine andere Übersetzung daneben legt, dann werdet ihr merken, dass sie in verschiedenen Punkten abweichen. Ein wichtiger Part ist im zweiten Teilsatz, nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden, gegen dich selbst, heißt es hier in dieser Übersetzung. Andere übersetzen an der Stelle, gegen dich allein oder besonders gegen dich habe ich gesündigt. Und wenn man sich einmal bewusst ist, vor welchem Hintergrund David diesen Psalm schreibt, dann können einem schon die Fragezeichen im Gesicht stehen. Denn David hat mit einer Frau, sie heißt Bathseba, geschlafen, obwohl sie mit einem Soldaten aus dem Heer Davids verheiratet war. Und als das dann alles droht zu platzen, schickt er diesen Soldaten noch an die vorderste Front, damit er auch wirklich stirbt. Er ist also verantwortlich für seinen Tod, damit er dann die Frau heiraten kann und alles vielleicht unter den Teppich kehrt. Also er hat dieser Frau und vor allem ihrem Mann unglaubliches Unrecht getan, großen Schaden herbeigeführt, aber er betet dann hier, gegen dich allein habe ich gesündigt? Ich glaube nicht, dass David damit seine Schuld gegenüber den Menschen negieren will, sondern zeigt, dass da diese andere Dimension noch da ist, die Schuld gegenüber Gott. Er ist ihm auch untreu gewesen. Und das ist ihm total bewusst. Und diese zwei Seiten der Schuld, die bestehen bis heute. Naturgesetze ändern sich ja nicht so schnell. Und selbst wenn wir versuchen, allen Ratschlägen und Ratgebern zu folgen, wenn wir sagen, ich übernehme Selbstverantwortung, ich entschuldige mich bei den Menschen, die ich geschadet habe und versuche, das zukünftig anders zu machen, all das klärt nur das Miteinander, das zwischen dir und der anderen Person da ist. Es klärt aber nicht das Verhältnis zwischen dir und Gott, das durch diese Schuld auch betroffen ist. Darum bin ich mir sicher, hat David irgendwann seine Strategie über Bord geworfen. Er hat gemerkt, dass dieses Verheimlichen, das Nichtzulassen dieser Gedanken, dieses Schuldgefühls einfach keine Lösung bringt. Und darum wendet er sich zu Gott. Und so geht es auch im Gebet weiter. Dort schreibt er, reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Ysopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünde, die ich begangen habe, sondern lösche meine Schuld ganz aus. Als David seine eigene Strategie über Bord wirft und sich mit seinen Schuldgefühlen Gott zuwendet, erfährt er das, was er braucht, nämlich Vergebung, Befreiung von seiner Schuld. Und das passiert, indem er sich Gott zuwendet, seine Sünde bekennt und Gott sie dann wegnimmt. Und diese Schuld, so wie er es hier schreibt, er wünscht es sich, aber das sehen wir an vielen anderen Stellen, dass dann Realität ist. Diese Schuld ist für immer weg, ausgelöscht. Und die Autoren der Bibel, die haben versucht, wirklich ganz kreative Bilder zu entwerfen, die diese Wahrheit ausdrücken, die aufzeigen, wie weit weg oder wie ausgelöscht die Schuld eigentlich ist, wenn man sich damit an Gott wendet und um Vergebung bittet. Wir sehen zum Beispiel in Psalm 103, da wird das Bild aufgeworfen, sofern der Osten vom Westen liegt, so weit entfernt er die Schuld von uns. Osten und Westen, so weit wie die voneinander sind, so weit entfernt ist die Schuld. Jesaja 1, Vers 18, dort beschreibt er es ganz plastisch. Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle. Etwas, was scheinbar unmöglich ist, in der damaligen Zeit wahrscheinlich unmöglich war, wird hier bei Gott möglich. Und im Prophetenbuch Micha, ein letztes Bild, du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Sünden wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Wir könnten jetzt natürlich rational sagen, es gibt einen tiefen Punkt, aber darum ging es nicht. Das war ihnen damals nicht bewusst. Es ist einfach unendlich tief. Und in diese tiefste Stelle des Tiefen, dort werden die Schuld und die Sünde begraben. Und diese Bilder sagen alle dasselbe aus. Wenn wir Gott unsere Schuld einmal bekennen, wenn wir ihn um Verzeihung bitten, dann ist sie ausgelöscht. Und das, was Gott löscht, ist unwiderruflich gelöscht und kann niemals wieder hergestellt werden. Das galt für König David mit seinem Ehebruch, mit seinem Mord und den vielen anderen Dingen, die er in seinem Leben falsch gemacht hat. Das galt auch für Augustinus mit seinem ausschweifenden Lebensstil. Und das gilt genauso für dich und für mich. Wenn wir Schuld bekennen, wenn wir damit zu Gott gehen und ihn um Vergebung bitten, dann verzeiht er uns. Dann ist unsere Schuld ausgelöscht. Und selbst wenn wir manchmal denken, meine Schuld, die ist doch zu groß. Ich habe vielleicht nicht nur mein Leben an die Wand gefahren, sondern auch das Leben von anderen. Nein, egal wie groß deine Schuld ist, egal was du getan hast und auch was du noch tun wirst, nichts davon ist von Gottes Vergebung ausgeschlossen. Er vergibt grenzenlos. In 1. Johannes 1, Vers 9, ein sehr, sehr guter Vers, der das zusammenfasst, finde ich. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Gott will dir vergeben. Gott will uns vergeben. Er liebt uns so sehr, dass er einfach nur darauf wartet, dass wir ihn um Verzeihung bitten. Das kann in einem stillen Gebet zu Hause passieren. Das kann im Gottesdienst sein. Das kann im Gebet mit einem Freund oder einer Freundin sein, wenn du möchtest, dass jemand dabei ist. Es gibt keine Regeln dafür. Es gibt kein richtig oder falsch, keine Bedingungen, die wir erfüllen müssen oder eine Form, die wir erfüllen müssen, sondern so wie es hier heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Das ist eine Zusage, es ist ein Versprechen, das Gott uns hier ausspricht. Wir müssen es nur annehmen. Aber ich habe in meinem Leben erfahren, dass gerade diese Bedingungslosigkeit, dass das für Menschen manchmal ein echtes Problem ist. Nicht ohne Grund wurde in der Kirchengeschichte so viel Machtmissbrauch mit dem Vergeben der Sünden betrieben. Aber ich bin auch an einer ganz anderen Stelle mal mit diesem Unverständnis über diese Bedingungslosigkeit konfrontiert worden. Im Studium hatten wir natürlich auch die anderen Religionen und ein Schwerpunkt war der Islam. Und in der Vorlesung oder Teil der Vorlesung war, dass wir auch eine Moschee besucht haben. Konservativer Prägung und einer der Ältesten der Gemeinde, hat sich auch so vorgestellt, wie wir es kennen, einer der Ältesten der Gemeinde hat uns dann als Studenten durch die Moschee geführt, hat uns Fragen gestellt, wir haben ihm Fragen gestellt und so sind wir ins Gespräch gekommen. Irgendwann ging es dann auch um Vergebung und man merkte dem Ältesten richtig an, dass er ungehalten wurde, dass das ein Thema ist, dass er bei uns oder beim christlichen Glauben überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er sagte dann nämlich, er kann nicht verstehen, wie Gott uns unsere Sünden vergibt, nur weil wir Entschuldigung sagen. Und ich bin erst im Nachhinein darüber stutzig geworden, was dieser Satz in mir auslöst. Denn das ist die Luft, die ich atme als Christ. Und für ihn war das unverständlich. Wie können wir Menschen Gott dazu zwingen, uns die Schuld zu vergeben, indem wir einfach nur Entschuldigung sagen? Das war für ihn unverständlich. Das passte nicht in sein Weltbild hinein. Und die Frage möchte ich euch weitergeben. Ist das so, dass wir gar keine Bedingungen erfüllen müssen, damit Gott uns Schuld vergibt? Manche nicken, manche sagen auch ein leises Ja. Und das zu bekennen oder auszusprechen ist eins. Das dann aber auch im Leben wirklich zu erfüllen, ist etwas ganz anderes. Ich würde auch sagen, es stimmt. Wir müssen nichts tun. Wir können gar keine Leistung erbringen, die irgendetwas dazu beiträgt, dass Gott uns vergibt. Dass vor Gott etwas wieder gut gemacht wird. Man könnte jetzt vielleicht an die Opfer des Alten Testaments denken, die mussten ja Opfer bringen, oder? Aber wenn wir dann hier im Psalm weiterlesen, geht David auch darauf ein. Er schreibt, dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun, als König natürlich. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen, schreibt er hier. Also gibt es keine Bedingung für Sündenvergebung? Ja und nein, würde ich sagen. Wir müssen einfach nur weiterlesen, dann löst David das auch ein Stück weit auf. Ein Opfer, schreibt er weiter, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes Herz, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Es ist also nicht mehr als eine Entschuldigung nötig. Aber diese Entschuldigung, so würde ich es mal mit meinen Worten ausdrücken, muss ernst gemeint sein. Und das kennt ihr auch, wenn ihr euch selber schon mal notgedrungen bei jemandem entschuldigen musstet, wenn wir als Eltern unsere Kinder dazu zwingen, sich bei den Geschwistern zu entschuldigen, dann fließt diese Entschuldigung manchmal aus dem Mund raus, aber wir sehen in den Augen, da ist nichts ernst gemeint. Das tun sie einfach nur, weil wir das so wollen. Und darum geht es Gott, wenn wir uns bei ihm entschuldigen, dann soll das ernst gemeint sein. Und ernst gemeint oder tiefe Reue, wie es hier steht, meint eben, dass ich in mir drin, dass ich da wirklich unzufrieden bin, dass diese Unruhe, dass ein großes Bedauern da ist über das, was passiert ist, über das, was ich getan habe. Also wenn wir nach einer Bedingung für Vergebung suchen in unserem Glauben, dann wäre es diese, dass wir es wirklich ernst meinen, wenn wir uns bei Gott entschuldigen. Und wenn das dann aber erfüllt ist, dann muss ich dem Ältesten aus der Moschee beistimmen. Dann können wir Gott in gewisser Weise dazu zwingen, uns zu vergeben. Aber nicht, weil er ohnmächtig wäre, sondern weil er uns so sehr liebt, dass er sich von uns darauf festnageln lässt. Und das sehen wir im Leben von Jesus Christus ganz konkret und praktisch. Er verkörpert dieses Festnageln quasi in sich, denn er hat sich ja ans Kreuz nageln lassen von uns Menschen, weil er wusste, dass das der einzige Weg ist, damit wir mit unserem Schuldgefühl, mit unserer Sünde, mit unseren Fehlern einen Ausweg aufgezeigt bekommen. Er ist das einzige Opfer, das wirklich Schuld auslöschen kann. Das einzige Opfer. Die Tieropfer im Alten Testament, die waren höchstens sowas wie Wegbereiter, Platzhalter, weil Gott wusste, es kommt die Zeit, wo mein Sohn sterben wird. Er ist das einzige perfekte Opfer. Und deshalb kann ich jetzt schon auch Schuld vergeben, wenn Leute mich darum bitten. Und vielleicht dort einfach nur ein ganz kleiner Exkurs zu diesem Thema. Im Hebräerbrief beschreibt der Autor das mit wenigen Sätzen. Er schreibt, jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. So reflektiert er das aus Sicht des Neuen Testaments und schreibt dann weiter. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, sein eigenes Leben, hat sich für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Gott macht uns hier eine Zusage, die wir einfach nur glauben müssen. Jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der daran glaubt, dass Jesus für ihn, für seine Schuld gestorben ist, der ist völlig und für immer frei von seiner Schuld, wie es hier heißt. Völlig und für immer. Es war ihm wichtig, beides hineinzubringen. Und nichts und niemand kann uns dieses Versprechen, das Gott uns hier gibt, nehmen. Und all das zeigt uns einfach immer wieder auf, wie sehr Gott uns liebt, wie groß seine Liebe zu uns ist. Nämlich so groß, dass er seinen Sohn sogar brutal ermorden lässt, weil er weiß, das ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Und vielleicht hast du dieses Angebot der Vergebung in deinem Leben noch nie angenommen, aber merkst, das ist jetzt etwas, was jetzt für mich dran ist. Die Band wird gleich etwas Musik machen und ich lade dich dann dazu ein, einfach im Gebet mit Gott darüber zu sprechen, was dich bewegt. Er möchte dir vergeben. Aber auch alle, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, wir tun auch immer wieder etwas, was Gott nicht gefällt. Etwas, wovon wir selber sogar wissen, dass es nicht gut oder richtig ist. Und wir dürfen Gott auch ganz neu dafür danken, dass er uns immer wieder vergibt. Immer wieder, völlig und ganz, wie es in den Versen heißt. Lasst uns Gott dafür danken. Und wenn wir etwas mit ihm klären wollen, haben wir jetzt auch die Zeit dazu. Lasst uns aufstehen. Die Band wird etwas Musik machen. Wir können die Zeit nutzen zum persönlichen Gebet. Und dann wird die Band zum Lied überleiten. Stehen wir auf.